Cheers. Cheers.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr so fleißig unseren Podcast hört. Und hör mal, es ist ja immer Luft nach oben.
Immer.
Und deshalb haben wir ein paar Feedback-Fragen für euch vorbereitet.
Wir wollen Cheers einfach noch toller machen. Und deshalb bitten wir euch, nehmt an unserer Umfrage teil. Ihr tauscht also ein paar Minuten eurer Zeit in ganz, ganz viel Weinwissen. Uns interessiert zum Beispiel...
Welche Themen mögt ihr am meisten? Wollt ihr mehr Gäste bei uns im Podcast haben? Und was können wir sonst noch optimieren?
Ja, und ihr könnt natürlich auch was gewinnen. 3 AirPods Pro warten auf euch. Den Link zur Umfrage, den findet ihr in den Shownotes. Und die Teilnahmebedingungen, die gibt's auf unserer Website.
Ja, ich würde da ja auch gerne dran
teilnehmen. Nein. Jetzt geht's los mit eurem Lieblingspodcast.
Cheers.
Ich würde nicht sagen, dass wir einen Kater haben von letzter Woche. Aber also es halt noch nach, ne? Die Party, das Jubiläum. Vielen lieben Dank erstmal für all eure Glückwünsche, für all eure netten Worte, die E-Mails, die Kommentare zu unserer 100. Folge Cheers. Kurz gesagt, ihr seid einfach nur großartig.
Ja, hallo auch von mir. Ja, war wild. Ich spüre es sozusagen. Ich spüre es immer noch.
Aber mit all eurem Support geht man doppelt motiviert in die Folge von heute.
Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Willkommen zur Folge 101 von Cheers.
101.
Man fühlt sich immer so alt, finde ich.
Dein Gläschen.
Ja, sehr, sehr gerne. Es ist Zeit, nochmal anzustoßen, glaube ich. Wir sind über die 100 rüber, über die große Mauer. Und du machst das Probierfläschchen auf.
Jawohl. Ach, ich muss heute den ganzen Morgen geekern. Was los ist? Kennt ihr das, wie der so aufsteht? Ich kann den ganzen Tag hier heute aber nicht ernst nehmen. So.
Besser, schlechte Laune zu haben.
Ja, sowieso.
Der Wein der Woche.
Wir haben den Roma Rosso im Glas. Ein Rotwein aus Italien. Und wir befinden uns witzigerweise auch in der Region Rom, denn das ist, was wir im Glas haben, ist eine Cuvée, also eine Cuvée aus mehreren roten Rebsorten. Montepulciano, Syrah und Cesanese. Und Cesano ist eine kleine Gemeinde südlich von Rom und man vermutet, dass die Rebsorte auch daher ihren Namen hat, Cesanese. Und es gibt, glaube ich, in Italien nur noch irgendwie knapp 450-500 Hektar von der Rebsorte. Und es ist so eine kräftigere, sehr, finde ich, in der Nase auch schon sehr fruchtbetonte Rotwein-Cuvée. Ich finde es unfassbar viel so dunkle Beeren. Montepulciano war ja früher so der Klassiker in der Gastronomie, wurde dann irgendwann mal abgelöst vom Primitivo-Hype. Aber früher, als ich noch in der Gastro gearbeitet habe, jeder wollte immer Montepulciano trinken, weil das so einfache Tischweine sind. Unkompliziert zu trinken, angenehme Tannin- und Säurestruktur. Jetzt ist hier das Syrah halt eben noch dabei, bringt noch so ein bisschen Würze.
Man macht nichts falsch, meinst du?
Und Cesanese habe ich in Wahrheit noch nie solo getrunken. Also ich kenne das nur im Verschnitt.
Ja.
Aber es ist so eine, ja, ist eine gute Alternative für die Primitivo-Trinker der Welt.
In der Folge heute geht es ein bisschen weiter zurück, nämlich wie kommen die Trauben überhaupt in die Flasche?
Ja.
Also, beziehungsweise wie werden sie gelesen? Wir sprechen heute über die Weinlese. Es ist vielleicht die schönste Zeit
des Weinjahres. Wenn alles gut läuft, dann ist es die schönste Zeit.
Und wir sprechen heute über unter anderem den optimalen Lesezeitpunkt, die Vor- und Nachteile der Hand- und Maschinenlese, über technische Innovationen, die es mehr und mehr gibt und die Herausforderungen, die der Klimawandel so mit sich bringt. Die Frage ist, wann machen wir denn mal eine Lese zusammen?
Ich wollte dich eigentlich gerade fragen, ob du schon mal eine Weinlese mitgemacht hast.
Nee.
Nicht?
Nee, noch nie.
Ich erinnere mich noch an meine erste Weinlese, das war 2010. Und da haben wir bis in den November reingelesen.
Ja.
Weil das Jahr, also 2010 war ganz viel Säure und irgendwie, also die Lese ging gefühlt ewig. Und es war wunderschön, es war ein richtig schöner Herbst. Es war so, ich weiß noch, dass wir da in Assmannshausen da auf den Mauern saßen, morgens schon ganz früh. Und dann, du bist ja so... dann schon um 6 oder um 7 im Wingert und dann hat sie überall diese Nebelschwaden und dann irgendwann kommt die Sonne. Es ist wirklich eine, wenn das ein schöner Herbst ist, ist wirklich die Lese mit einfach die schönste Zeit des Jahres. Also das ist ein ganz eigener Vibe einfach. Ja.
Wingert, für alle, die es nicht verstehen, ist Weinberg, ne?
Achso, ja. Wingert, Wengert, ja.
Ja, wir kriegen ja auch immer wieder E-Mails, die fragen, wie macht man das und wie geht denn das und wie kann ich an der Weinlese teilnehmen? Ich glaube, das ist gar nicht so kompliziert, ne?
Nö, der Arbeitskräftemangel, der ist ja da. Also von da an, ich denke, wenn man nicht auf den Kopf gefallen ist, keine zwei linken Hände hat und irgendwie anpacken kann und nicht nur dummes Zeug redet, dann wird man von jedem Weingut mit Kusshand genommen. Ja.
Und ist das dann auch Gemütlichkeit? Sitzt man dann abends auch zusammen oder muss man dann einfach auf sein Zimmer gehen und schläft und dann ist man separiert von allen anderen?
Nee, habe ich ja gerade. Also es ist wirklich so ein ganz eigener Vibe. Es ist so ein richtiger Team Spirit, wenn du ein cooles Leseteam hast. Und man isst normal, also man baut jetzt nicht die Tafel im Weinberg auf, ja, wie das irgendwie in welchen Filmen da romantisiert wird, vielleicht beim Leseabschluss oder so. Aber wobei, mein Ex-Freund, der ist ja Winzer in der Südpfalz und seine Oma, die hat dann immer noch mittags richtig gekocht für das ganze Leseteam.
Ja, so
und die haben dann hinten im Vito haben sie dann immer Bänke drin gehabt und Tische und dann haben wir schnell im Wingert gegessen und dann ging es halt weiter. Aber nee, es ist, wenn du ein cooles Team hast, macht das unfassbar viel Spaß. Man lernt sehr viel und es ist so, ja, ein ganz eigener Vibe. Kann man ganz schlecht beschreiben.
Wir verquatschen uns
gerade.
Aber
man geht abends nicht direkt ins Bett.
Wir verquatschen uns gerade. Wir sind heute gar kein Duo, wir sind ein Trio. Wir sind nämlich nicht allein, sondern haben einen ganz besonderen Gast bei uns, der sich richtig gut auskennt mit Weinlese. Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut. Ernst, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, hallo, grüße euch.
Ernst, bevor wir anfangen, stell dich doch mal bitte kurz vor. Wer bist du und was machst du und warum haben wir heute das großartige Vergnügen, mit dir über die Weinlese, die schönste Zeit des Jahres, zu sprechen?
Ja, ich bin hier im Deutschen Weininstitut, mache die Pressearbeit und beobachte eigentlich das ganze Jahr über, wie sich die Reben entwickeln, weil ja die Journalisten das ja auch immer wieder wissen wollen. Und dann bin ich eigentlich ganz gut informiert, was so in den 13 Anbaugebieten in Deutschland gerade so passiert der Lese.
Das Deutsche Weininstitut, für mich ist das ein Begriff. Was macht das Deutsche, also kurz DWI, was macht das DWI?
Ja, wir sind die zentrale Kommunikations- und auch Marketing-Einrichtung für alle deutschen Winzerinnen und Winzer. Die zahlen auch eine Abgabe an uns, mit der finanzieren wir uns. Wir kriegen also jetzt kein Geld irgendwie vom Staat, sondern wir sind von der Branche finanziert und kommunizieren für die Branche.
Ernst, wann ist eigentlich der richtige Lesezeitpunkt?
Ja, dann, wenn die Trauben reif sind, kann man sagen. Also das hängt aber wirklich jedes Jahr anders. Wir wissen ja, die Wetterbedingungen sind anders. Man kann es im Grunde genommen schon sagen, wenn die Reben blühen, wann ungefähr gelesen wird. Denn man weiß, ungefähr 100 Tage nach der Blüte sind die Trauben dann reif. Und das ist ungefähr jetzt.
Und der Jonas, haben wir auch schon drüber gesprochen, der richtige Lesezeitpunkt, das, was du, glaube ich, jetzt meinst, der richtige Lesezeitpunkt, der wird natürlich ermittelt oder gemessen anhand des Mostgewichts und oder nach der physiologischen Reife. Also da geht jedes Weingut anders vor. Früher war ja immer der Zuckergrad im Grunde genommen so entscheidend auch über die Qualität des Weins. Und heute wird aber immer mehr halt eben auch die physiologische Reife mit einbezogen. Also wie schmecken die Beeren im Weinberg? Ja, also wie haben die Beeren sich entwickelt? Welche Zuckerwerte habe ich erreicht? Aber auch, wie ist die Tanninstruktur? Wie sind die Säurewerte und.
Und da hast du gesagt, Ernst, 100 Tage nach der Blüte, so roundabout, ist das inzwischen alles digital gesteuert oder geht man da als Winzer durch den Weinberg und pflückt sich eine Traube ab und guckt, wie weit ist denn die?
Ja, das wird im Grunde genommen schon so gemacht. Ne? Man geht raus in den Weinberg, vor allen Dingen man probiert. Ne? Ja. Und was eben neben dem, was Lund gerade sagte, ganz, ganz wichtig ist, ist der Gesundheitszustand der Trauben. Denn gesundes Lesegut ist das A und O. Also das heißt ja heute immer mehr, Qualität wächst im Weinberg, ne? Und wird nicht im Keller gemacht. Ne? Das war so in den 70er, 80er Jahren, da hat man so ein bisschen noch andere Philosophien vertreten, sag ich jetzt mal vorsichtig. Ja? Da hat man im Keller noch versucht, irgendwie das vielleicht wieder gerade zu biegen, was man draußen im Weinberg falsch gemacht hat oder dass man nicht genug auf den Gesundheitszustand geachtet hat. Und da ist man jetzt aber ganz penibel hinterher.
Bedeutet das auch im Umkehrschluss, dass man mehr pflegen muss aufgrund zum Beispiel des Klimawandels, aufgrund von Starkregen, aufgrund von Wetterereignissen oder Trockenheit, dass die Winzer mehr raus müssen, mehr in Wingert rein müssen, um zu schauen, was ist mit den Trauben los?
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja jetzt beispielsweise im ersten oder dieser 12-Monats-Zeitraum von Juli 23 bis Juni 24 war der nasseste 12-Monats-Zeitraum seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Mhm. Und wir gehen bis 1881 zurück. Das müssen wir
Oh, wow.
Und wir haben immer wieder neue Wetterextreme. Dann hatten wir ja dieses diesen sehr warmen März, wo die Trauben oder die Reben schon ausgetrieben sind. Dann kam im April der Frost. Da sind dann einige, ziemlich viele Reben sogar erfroren. Die haben zum Glück noch Beiaugen, die jetzt später ausgetrieben sind. Und die tragen zum Teil auch Trauben bei manchen Sorten, so bei Burgundern zum Beispiel, die kommt dann nochmal eine Traube nach, die dann da wächst, aber die wirkt natürlich dann auch später reif. Das wirkt sich dann auch wieder auf die Lese aus. Also die Winzer müssen da schon sehr genau gucken, wann welche Rebsorte, welche Trauben reif sind und viel probieren, viel vorbereiten. Das, weil wir jetzt so eine feuchte Phase hatten im Frühjahr, muss dann entblättert werden, dass die Trauben gut durchlüftet sind, dass die schnell wieder abtrocknen, wenn es geregnet hat. Und ja, das sind zum Teil nur ein Teil der Arbeiten, die da jetzt gemacht werden müssen.
Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, weil der richtige Lesezeitpunkt sich natürlich nicht nur nach dem Mostgewicht und der physiologischen Reife richtet, sondern halt eben auch nach der Rebsorte, weil beispielsweise, das wissen vielleicht auch viele nicht, ein Riesling einfach später reif wird als zum Beispiel ein Müller-Thurgau. Also dann sind das die Rebsorten, also wir haben das Mostgewicht, wir haben die physiologische Reife, wir haben halt die Rebsorte, wonach wir den Lesezeitpunkt richten müssen und dann die klimatischen Bedingungen, was du gerade angesprochen hast, Jonas, ne, weil einfach jedes Jahr anders ist und jede Weinanbauregion mit anderen Herausforderungen zu kämpfen hat. Und wir hatten auch darüber gesprochen, Ernst, dass es sich ja auch danach richtet, welche Stilistik ich denn eigentlich anstrebe, beziehungsweise welche Weinart ich denn eigentlich mit den Trauben, die ich reinhole, machen möchte. Also möchte ich einen Sektgrundwein machen? Möchte ich einen, sag ich jetzt mal, normalen Wein machen? Oder will ich irgendwie jetzt mit Federweißer anfangen? Ne? Also darüber hatten wir ja auch gesprochen.
Es ist ja grundsätzlich so, je früher ich ernte, desto, sag ich mal, weniger Zucker habe ich in den Trauben und desto weniger Alkohol hinterher auch im Wein. Mhm. Das heißt, ich kann über den Lesezeitpunkt eben auch bestimmen, wie alkoholisch oder alkoholreich oder weniger alkoholreich hinterher mein Wein dann in der Flasche ist. Ne? Und zum Beispiel gerade jetzt in den sehr heißen Sommern 2018 oder so, da war es ja dieser Supersommer. Mhm. Da gingen die Mostgewichte innerhalb von 1-2 Tagen wirklich pro Tag 1-2 Grad Öxler haben die zugenommen. Und die Winzer können gar nicht so schnell lesen und alles gleichzeitig reinholen. Ne? Und dann kann es passieren, dass dann Mostgewichte auch schon mal durch die Decke gehen, ne? und höher werden, als man eigentlich möchte. Ne?
Also Schnelligkeit.
Da muss man dann eben auch sehr schlagkräftig reagieren können. Mhm. Ne?
Was mit Sicherheit auch eine interessante Frage ist, wie lange denn eigentlich im Schnitt so eine Lese dauert. Also natürlich ist es in jedem Weinanbauland anders, in jedem Weinanbaugebiet ist es anders. Es kommt drauf an, was ich lese, also welchen Stil ich produzieren möchte. Mache ich Rotwein, mache ich Weißwein? Aber du sitzt ja beim DWI sozusagen an der Quelle. Gibt es so einen durchschnittlichen Wert, wie lange so eine Weinlese eigentlich dauert?
Im Schnitt, wenn es jetzt keine besonderen Wettersituationen gibt, so ungefähr 4-6 Wochen.
Jetzt geht's ja gerade los. Wann weiß man eigentlich, ob es ein guter Jahrgang ist oder nicht? Also wann bekommt ihr auch so das Feedback von all den Winzern und Winzerinnen?
Wenn der Wein im Keller ist. Also wirklich. Wir stehen jetzt noch am Anfang und es kann noch unheimlich viel passieren. Mhm. Wenn jetzt eine schöne sonnige Periode anhält oder kommt und dann haben wir perfekte Bedingungen und wenn es aber jetzt wirklich so eine Regenphase käme und dann kann sich das Blatt wirklich von einem Tag auf den anderen oder von einer Woche auf die andere ganz schnell wenden.
Okay, ja. Also reaktionsschnell muss man sein. Mhm. Man kann die Trauben mit der Hand, aber man kann sie eben auch mit der Maschine lesen. Du musst uns erstmal so ein paar Bilder im Kopf erzeugen für alle, die nicht wissen, wie gelesen wird. Wie sieht so eine Handlese aus? Ist das richtig, wenn ich mir das vorstelle? Da gehen Menschen mit einem Bastkorb durch die durch den Wingard und schneiden mit der Schere dann die Trauben ab? Oder wie funktioniert
ganz
das?
Ganz romantisch sieht das nicht aus, aber ja.
Ja, aber im Grunde genommen, ja, sagt man schon, man hat ja, nicht den Bassgott, sondern man hat einen, sag ich mal, einen Eimer. Und da werden die Trauben schön gesund reingelesen. Da wird vorher mit der Schere auch dann ja ausgeputzt, sagt man, dass die falls irgendwelche Beeren drin sind, die nicht reingehören, die werden rausgeschnitten und dann gelangen die gesunden, schönen Trauben im Eimer. Und der wird dann von den Traubenträgern, dann, das sind also Leute, die nichts anderes machen als Eimer, dann durch die Gegend tragen die in den Traubenwagen. Und der Traubenwagen, wenn der voll ist, fährt er ins Weingut. Dann werden die Trauben ganz schonend auf die Weinpresse gebracht und ausgepresst. Und dann gibt es aber dann, kann man sagen, manchmal werden noch die Stielgerüste, die Rappen werden also noch entfernt, sodass man nur die Beeren hat, die dann gepresst werden. Manchmal presst man es mit den Rappen. Das hängt aber, sag ich mal, auch von der Stilistik ab, die der Winzer, sag mal, hier später in seinem Wein haben will. Insbesondere so beim Rotwein auch. Und ja, und dann, das ist so dieser, sag ich mal, die Handlese. Ja, und
da hast du, ganz kurz,
schon romantisch.
Ja, und da hast du gerade eben auch erzählt, es ist wirklich personalintensiv. Ne? Das heißt, da schneiden Leute, dann gibt es Leute, die tragen dann nur, um die ganze Lese, die ganze Ernte sozusagen zusammenzufahren. So. Mhm. Das heißt, das ist schon ein bisschen problematisch grundsätzlich, ne? Weil wir sind demografisch, geht der Strudel eher nach unten als nach oben, was Menschen und Nachkommen angeht und Arbeitskräfte angeht. Und das spürt man wahrscheinlich auch bei der Lese, oder?
Ja, es hängt immer davon ab. Also die Leseteams, also manche Weingüter haben ganz angestammte Mannschaften, die jedes Jahr kommen und sich auch drauf freuen. Oft wird aber auch dann aus Lesehelfer aus Osteuropa zurückgegriffen, die dann kommen. Und die Zeit, die man braucht für ein Hektar, um einen Hektar Trauben zu lesen, das sind rund 300 Arbeitskraftstunden.
Wahnsinn. Ja.
Das ist schon ein Wort, ne? Und wenn man beispielsweise jetzt, um mal das andere Bild zu nehmen, eine Maschine, die über eine Rebzeile fährt und dann leicht vibriert, ne? Und dann die Trauben wirklich von den vom Stielgerüst ab vibriert und dann das Ganze durch die Weinberge fährt, dann sind das nur noch 4 Stunden.
Aber wie kontrolliert man das denn eigentlich? Weil da werden ja nach meiner Meinung erstmal wenn ich es mir vorstelle, werden damit mehr Fehler gemacht. Also wenn dann gerüttelt wird und einige Trauben fallen nicht, dann verbleiben die ja noch an den Rebstöcken. Wie gehe ich da sicher? Dagegen Kontrollgänge sind das dann, oder? Oder ist das kameragesteuert, sensorgesteuert und da bleibt wirklich nichts dran?
Es gibt verschiedene, Faktoren. Einmal kann man als Winzer vorher durchgehen, durch den Weinberg von Hand und schaut, okay, ich selektioniere also schon mal vor, sodass beispielsweise nur noch das ganz gesunde Material da ist und dann holt die Maschine dann, ganz schnell den Rest rein. Oder man macht positive Vorlese, holt das Gesunde raus und holt vielleicht dann die edelfaulen Sachen für die Trockenbeeren auslesen rein oder so, das kann man auch. Aber letztendlich ist es so, dass auch die Maschinen selber Sortierfunktionen mittlerweile haben.
Wow.
Das ist also wirklich Wahnsinn. Die Beeren fallen also runter, werden aufgefangen, kommen in wie so kleine Erdbeerkörbchen und dann fahren die mit so einem kleinen Aufzug nach oben. Also die Maschine ist ungefähr schon so 2-3 Meter hoch. Dann fahren mit so einem kleinen Aufzug nach oben und werden in einen Auffangbehälter gekippt. Und während sie fallen, gibt es so einen Luftstrom, einen laminaren Luftstrom, sagt man. Und der, wenn eine Beere kugelrund ist, und dann geht der Luftstrom ganz wunderbar um die Beere herum und die Beere fällt in den ins Körbchen. Und wenn die Beere aber jetzt vielleicht ein bisschen nicht so gesund ist und ein bisschen verschrumpelt ist, dann hat die einen höheren Luftwiderstand und wird die rausgeschossen und dann landet sie nicht mehr im Körbchen, ne? Oder in dem Lesebehälter. Und diese Technik, die ist schon... Wird immer besser und du hast am Ende wirklich gesundes Lesegut in deinem, auch von der Maschinenlese. Du hast den Zeit... Vorteil, du kannst nachts lesen, was jetzt zum Beispiel letztes Jahr immer wichtiger wurde, weil man bei 30 Grad draußen warmes Lesegut, wenn man das in den Keller holt, das fängt sofort an zu gären, das will man nicht. Mhm. Ne? So. Und so hat man dann doch Möglichkeiten, auch eben, wie gesagt, weil es schnell, vor allen Dingen, weil es schnell gehen muss.
Diese Reaktionsbereitschaft, ne? Also die Maschine ist halt da, Lesetrupps muss ich organisieren. Ich denke, dass also beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile. Also die Handlese versus die Maschinenlese.
Aber auch beide die Daseinsberechtigung?
Ich denke, beide haben ihre Daseinsberechtigung, selbstverständlich. Und ich finde halt auch immer, dass man jetzt nicht per se sagen sollte, oh mein Gott, Vollernter, das ist ja maximal unromantisch und die Handlese ist das einzig Wahre. Weil ich denke, es kommt auch immer so ein bisschen auf das Produkt an, was schlussendlich entsteht. Und wie gesagt, Schnelligkeit, die Reaktionsbereitschaft, das ist halt einfach extrem wichtig. Und dieser Arbeitsstundenvergleich, was Ernst gerade auch angesprochen hat, ist halt echt enorm. Ich denke, die Selektion wird auch immer besser. Also man kann immer besser, die Möglichkeiten, das Lesegut zu selektionieren, wird halt immer besser. Ich denke, dass so, wisst ihr jetzt nicht, der größte Vorteil der Handlese ist wahrscheinlich einfach, dass man die mechanische Belastung extrem gering halten kann, des Leseguts, und damit einhergehend geringere Gerbstoffaufnahme, geringeres Risiko von Oxidationsprozessen, ja.
Aber Ernst, nicht auch die Belastung des Weinbergs? Ich stelle mir vor, wenn man diesen riesigen, also es gibt ja wahrscheinlich auch richtig große Maschinen, die da durchfahren. Ja,
Bodenverdichtung ist auch ein Thema.
Ja, machen die nicht auch den Weinberg, belasten sie doch wahrscheinlich auch, ne?
Ja, sicherlich, da sollte natürlich der Boden trocken sein. Ne? Also wenn es dann ein sehr, sehr feuchtes Jahr ist, dann funktioniert doch eine Maschinenlese nicht. Mhm. Ne? Da muss man dann einfach von Hand lesen, denn sonst würde der Wein, der Traubenvollernter dann in der im Weinberg versacken, sozusagen. Ne?
Ja.
Ernst, jetzt hast du eben schon bei der Maschinenlese so angesprochen, dass es immer ausgetüftete Techniken gibt und Möglichkeiten, technische Möglichkeiten gibt. Ich habe neulich, was völlig anderes, aber auf Instagram so eine Baustelle in China gesehen, wo sie mit Drohnen gearbeitet haben und Material oben aus den Bergen ins Tal geflogen haben. Da habe ich mir gedacht, sowas müsste man doch eigentlich auch umsetzen können, vielleicht bei der Weinlese. Gibt es da auch mehr und mehr Innovation, dass man zum Beispiel Drohnen einsetzt?
Im Pflanzenschutz wird das ja schon angewandt.
Ja? Ja.
Die Drohnen, die können so maximal 30 Kilo tragen. Ne? Und das reicht dann für 30 Liter beispielsweise Pflanzenschutzmittel. Und dann kann ich damit irgendwie jetzt eine bestimmte Fläche spritzen. Und also sie werden auch eingesetzt, beispielsweise zum Beobachten, also auch international, dass die Kameras haben und dann gucken die, gerade jetzt in USA, die so riesen Weingüter haben von mehreren tausend Hektar, dann lassen die Drohnen darüber fliegen und checken, wie sieht der Weinberg draußen aus.
Krass.
Die können auch die Bodenfeuchtigkeit messen, ja, und so weiter, von oben so. Ne? Und dann wissen dann die Leute dann von zu Hause, können die dann am Bildschirm mitverfolgen, wie es draußen im Weinberg aussieht.
Du, Ernst, jedes Weinanbauland, jede Region hat ja mit Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen. Also wir können natürlich nicht sagen, dass die Auswirkungen für alle gleich sind. Aber was kann man in Deutschland oder sogar in den einzelnen Regionen verstärkt beobachten aufgrund des Klimawandels bei der Lese?
Ja, sie wird immer unberechenbarer. Das ist wirklich was man sagen kann, wenn man jetzt nur mal die letzten Jahre anschaut. Wie gesagt, 2023, diese Turbo, diese schnellste Lese ever. Mhm. 22 war ein sehr heißes Jahr, aber auch da hatte man länger Zeit, die Trauben zu lesen. 21 war wiederum extrem kühl. Dann hatten, was weiß ich, so Jahre wie 2018, super Sommer, da kann man dann, muss man gucken, dass es nicht, die Trauben nicht zu reif werden. Dann gibt es dann immer wieder diese Wetterextreme während des Herbstes, dass es regnet oder trocken bleibt. Und es wird wirklich für die Winzer immer schwieriger, auch zu planen. Wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich mal in der Sommerzeit guckt man, dass die Trauben gut durchlüftet werden, damit sie schön abtrocknen. Mhm. Ne? Damit der Wind durchgeht, dass ich am Ende meine gesunden Trauben habe. So, dann muss ich vorher Blätter wegnehmen. Nehme ich die Blätter weg und dann kriegen wir auf einmal eine Woche später 40 Grad. Ja, und dann kriegen die Trauben Sonnenbrand. Dann vertrocknen die Beerenhäute, wie bei uns Menschen die Haut sag mal, verbrennt. Mhm. So verbrennt die Beerenhaut. Ja, und dann habe ich im Herbst richtig Stress. Ja, weil diese verbrannten Trauben, die muss ich ganz mühsam ausselektionieren und das geht dann wirklich nur mit Handarbeit auch. Ja, und dann habe ich aber mal eine Entscheidung getroffen und später ist sie auf einmal, ja, erklärt sich ins Gegenteil. Ne? Also das wird diese Unberechenbarkeit des Klimawandels ist eigentlich die größte Herausforderung.
Und es ist ja auch so, die Unberechenbarkeit, was das Wetter angeht, was man aber auch beobachtet oder was man in Zukunft beobachten wird, ist natürlich auch die Tatsache, dass sich die Stile verändern werden, im Sinne von, dass es beispielsweise einen Eiswein irgendwann gar nicht mehr geben wird, beziehungsweise dann irgendwann eine klimatische Sensation ist. Das wird ja jetzt schon immer weniger. Und dass sich halt einfach aufgrund des Klimawandels auch einfach die Stile langfristig verändern werden.
Ja.
Ernst, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wir konnten viel mitnehmen. Und ja, wünsche dir noch einen schönen Tag, hör mal.
Ja, gleichfalls, danke. Und immer ein gutes Glas Wein zur Hand.
Auch so. Cheers.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Ich fasse das nochmal kurz zusammen, all das, was ich mir notiert habe und du ergänzt sehr gerne. Also optimaler Lesezeitpunkt richtet sich nach Mostgewicht und der physiologischen Reife.
Mhm.
Die durchschnittliche Lesedauer in Deutschland so 6 bis 8 Wochen.
Mhm.
Handlese gegen Maschinenlese, beide Methoden haben Vor- und Nachteile und haben auch absolute Daseinsberechtigung.
Ja.
Ja. Dann technische Innovationen bei den sogenannten Vollerntern verbessern die Effizienz der Lese, sind eine gute Lösung für Arbeitskräftemangel und auch Rettung der Steillagen. Ne?
Richtig, wird immer besser.
Und, er hat auch noch gesagt, dass sich die Branche durchaus mit AI beschäftigt und auch mit Robotics und mehr Drohnen eingesetzt werden.
Dein Lieblingsthema, ja.
Ja, finde ich schon. Also jetzt nicht für die Lese selbst, aber vor allen Dingen für die Pflege und das Monitoring.
Mhm.
Und der Klimawandel ist natürlich eine große Herausforderung. Alles wird unberechenbarer, hat Ernst gesagt. Flexibilität ist gefragt, wie zum Beispiel im vergangenen Jahr, wo es so eine Turbolese gab, die schnellste Lese ever. Grundsätzlich beginnt die Lese früher, kann man schon sagen.
Mhm. Und, dass sich der Rebsorteneinsatz verändert und vor allen Dingen halt auch, dass sich die Stilistiken, wie wir sie noch so kennen, einfach in Zukunft verändern. Wir machen weiter mit unserem... Kommt mir schon vor wie so eine Professorin in der Uni. So, bitte Kinder, schlagt eure Bücher auf, wir machen weiter.
Ist noch nicht so weit, oder?
Nee.
Ja, das...
Wein ABC. Wine ABC.
Das Weinlexikon. S wie Sektgrundwein heute.
Lu's Weinlexikon.
Ja, wir haben ja eben sehr ausführlich darüber gesprochen, wonach sich der richtige Lesezeitpunkt richtet. Und das ist das Mostgewicht, das ist die physiologische Reife der Beere. Es dreht sich aber auch um die Rebsorte an sich und natürlich auch um die angestrebte Stilistik. So, und wenn ich Schaumwein machen möchte, dann brauche ich einen Grundwein, der sich durch eine knackige Säurestruktur auszeichnet, im Grunde genommen weniger Zucker hat, weil ich nicht so viel Alkohol in dem Grundwein haben möchte, weil der Schaumwein ja eine zweite Gärung macht. Und außerdem haben diese Grundweine auch immer niedrige pH-Werte im Normalfall. Und deswegen sprechen wir, wenn wir die Träubchen reinholen für den Schaumwein, das ist ja immer vor der eigentlichen Lese, sprechen wir bei der Lese von der sogenannten Vorlese. Und da ist halt eben wirklich eine extrem punktgenaue, rechtzeitige und halt eben im Vergleich zur normalen Lese eher eine frühe Lese notwendig.
Mhm. Ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt, fragt sie, könnt ihr entweder mailen an cheers@edeka.de, das ist die eine Möglichkeit, oder ihr postet sie hier in den Kommentaren oder ihr schreibt sie uns bei Instagram, wie du immer so schön sagst. Das ist übrigens eine gute Möglichkeit, noch ein bisschen mehr Cheers zu inhalieren. Kommt einfach und besucht uns bei Instagram. Ansonsten freuen wir uns natürlich über tolle Bewertungen, 5 Sterne und Weiterempfehlungen bei euch im Freundeskreis.
Yes.
Und jetzt würde ich sagen, stoßen wir nochmal ein mit dem Wein der Woche oder unserem Zungenbrecher, wie wir so schön sagen.
Roma
Rosso.
Yes.
Cheers.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung. du willst dich gesünder ernähren, langfristig und ohne Jojo-Effekt abnehmen oder einfach mehr über die aktuellsten Foodtrends wissen, dann bist du genau richtig bei uns. Ich bin Julia Rohrmoser und Co-Hostin von ISSO, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam. Ja, und im Podcast bin ich offensichtlich nicht alleine. Mit Achim habe ich einen echten Ernährungsexperten an meiner Seite.
Ja, und gemeinsam erklären wir jeden Donnerstag alles, was du schon immer über gesunde Ernährung wissen wolltest. Ganz einfach zu verstehen, alltagstauglich, aber ganz ohne Verbote oder erhobenen Zeigefinger. Wir beantworten bei ISSO deine Fragen rund um Ernährung.
Brauche ich wirklich Nahrungsergänzungsmittel? Was ist dran am Hype um Apfelessig? Ist Zucker wirklich so ungesund, wie alle behaupten? Und wie finde ich meine ganz persönliche Abnehmformel? Ihr habt die Fragen, ISSO die Antworten. Und auch mit fragwürdigen Trends und Hype-Wahrheiten räumen wir im Podcast auf. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages? Nicht unbedingt. Warum? Das hörst du bei uns.
Also, weg mit Verboten in deiner Ernährung und hin zu einem gesünderen und genussvolleren Leben. Hör einfach mal rein. ISSO, der Ernährungspodcast mit mir, Achim Sam, jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.